Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute.
Warum private Vermieter öfter mal die Miete anpassen sollten. Der neue Deutschland Immobilienvermieter-Report ist draußen, diesmal mit einem Schwerpunkt auf Mieten und Objektstrategien. Wir diskutieren, welche Ableitungen sich daraus für private Vermieter ergeben, und das ist unser Thema heute in der 1er Lage, und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund zum DI-Vermieter-Report? Wie kann man die Vermieter charakterisieren? Welche Art von Wohnungen vermieten private Vermieter? Wie gehen Vermieter bei Mietanpassungen vor? Warum sind fehlende Mietanpassungen ein Problem? Was ist Vermietern zu empfehlen? Wie zufrieden sind Vermieter? Und teilweise wird von dem Exodus von privaten Vermietern gesprochen. Deckt sich das mit diesen Ergebnissen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage, und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir über die Mieten bzw. darüber, dass die Mieten unbedingt viel öfter angepasst werden sollten oder eben auch nicht, und warum das dafür eigentlich auch eine Grundlage geben kann oder eben auch nicht. Und dafür brauchen wir ihn natürlich, um das Ganze hier auch wissenschaftlich einzusortieren, und dafür ist er da wieder mal. Wir begrüßen ihn uns in unserer Mitte, sozusagen in deinem Ohr, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also der neue Deutschland.Immobilienvermieter-Report ist draußen, und vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz ein paar Hintergründe, Insights geben. Was ist das eigentlich?
Genau, der DI-Vermieter-Report ist jetzt zum dritten Mal draußen. Wir befragen da regelmäßig, also jetzt zum dritten Mal, etwa 1000 Vermieter privater Wohnimmobilien in Deutschland. Und die Idee von dem Vermieter-Report ist einfach, einen genaueren Blick auf dieses Marktsegment zu haben. Also 2/3 aller Mietwohnungen in Deutschland werden von privaten Vermietern angeboten, und man weiß aber relativ wenig über diese Gruppe. Ja, wir wissen die Zahl ungefähr, es sind eben 16 Millionen Mietwohnungen, die vermieten. Man weiß so ein paar Strukturdaten, aber wie die so ticken, welche Pläne sie haben, wie sie auch vorgehen bei Mietanpassungen, all das, zu all dem gibt es nur relativ wenig, und deswegen haben wir vor einiger Zeit diesen Report aufgesetzt, der jetzt, wie gesagt, in die dritte Runde geht, und diesmal haben wir uns konzentriert nochmal genauer auf das Thema Objekte. Welche Objekte gehen die eigentlich an, welche Strategien verfolgen die privaten Vermieter, und haben auch nochmal einen besonderen Fokus auf Mietanpassungen gelegt.
Fantastisch, unser Lieblingsthema in einem völlig regulierten Markt. Aber für den Fall, dass sie theoretisch könnten, wie wäre denn das und so? Aber da kommen wir später zu. Lass uns erstmal gucken, so der private Vermieter ist ja gerne mal so ein Kampfbegriff, also überhaupt der Vermieter an sich, der ist ja nicht so richtig wohl gelitten. Die Frage ist, was ist denn das für ein possierliches Tierchen? Wie charakterisieren wir den Vermieter? Vielleicht kannst du ja mal ein paar Insights geben. Was fragt ihr so ab? Schuhgröße, Haarfarbe? BMI, wahrscheinlich so die Standards, alles, was man wissen muss, damit man sie dann hinterher zeichnen kann, oder erzähl.
Ja, sind natürlich schöne neue Ideen, ne? Schuhgröße und BMI, das macht man sich sicherlich, Freunde. Nein, also Wir fragen natürlich nach ein paar soziodemografischen Merkmalen, wie das so schön heißt. Was man schon feststellt, ist, die wenigsten sind so jung wie wir. Die meisten sind schon was älter. Also 60% sind über 60 Jahre alt. Der Anteil der jungen Vermieter, so unter 35, der liegt, glaube ich, nur bei 5%. Die meisten haben entsprechend auch sehr viel Erfahrung. Also über 10 Jahre Erfahrung haben dann auch 60% der Befragten, und die meisten vermieten eben nur 1 bis 2 Wohnungen. Das sind also 75%. Nur 3% der Vermieter, die wir hier haben, vermieten mehr als 11 Wohnungen. Und was eben auch ganz interessant ist, wenn wir jetzt so in dieser Charakterisierung sind, 57% der Vermieter nutzen private Netzwerke für die Vermietung. Ja, also die wenigsten nutzen eigentlich Portale, weniger als die Hälfte nutzt Portale. Die meisten nutzen eben so private Netzwerke im eigenen Tennisclub oder im Häkelclub oder wo auch immer, wird dann das inseriert quasi. 25% sagen auch, sie nutzen eigentlich nur private Kontakte. Ja, das reicht in vielen Regionen anscheinend schon aus, um Mieter zu bekommen. Und es sichert eben vielen wahrscheinlich auch einfach, dass man einen Mieter bekommt, dem man vertrauen kann. Ich glaube, das ist hier, kommt auch daraus. Also viele sind vielleicht auch schlicht überfordert, wenn sie eben sehr viel inserieren, und legen vor allen Dingen Wert darauf, dass sie eher Mieter haben, denen sie eben gut vertrauen können, die möglichst mit einer persönlichen, ja, Glaubwürdigkeit da kommen. Also das sind sicherlich die Punkte, aber wie gesagt, es sind sehr unterschiedliche Gruppen. Für die meisten macht das die Vermietung auch nur einen kleinen Anteil am Einkommen aus. Also die wenigsten kommen damit komplett über die Runden. Es ist mehr ein Zuschuss, Beitrag zur Altersvorsorge, und dazu passt ja eben auch, dass die meisten eben auch nur 1 bis 2 Immobilien haben.
Welche Art von Wohnungen haben Sie denn? Also sind das eher so aufgestockte, ich baue nochmal über meinen Erdgeschoss-Bungalow eine Wohnung oben drüber, eine Einliegerwohnung, oder haben Sie denn irgendwie ein Reihenhaus irgendwo, dass man sich vielleicht auch vorstellen kann, dass man nochmal den Kindern vermietet oder vererbt oder was auch immer? Also was ist das? Ist das sozusagen homogen oder ist das ganz unterschiedlich?
Also es ist auch ganz unterschiedlich. Vielleicht kurz zum Hintergrund, warum haben wir das diesmal eigentlich fokussiert? Es kam ja vor einiger Zeit die Zensusdaten raus, und die Zensusdaten sind natürlich ein wichtige Datenquelle auch für das Thema Vermietung. Und da kam eben raus, naja, die privaten Vermieter, die vermieten deutlich teurer als die privaten Wohnungsunternehmen und die öffentlichen Wohnungsunternehmen. Ja, das sind teilweise, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau beziffern, aber es waren so 1 bis 2 Euro pro Quadratmeter Unterschied. Und daraus wurde dann schnell geschlussfolgert, naja, die sind ja deutlich teurer, die privaten Vermieter. Und deswegen fand ich das wichtig, jetzt einfach mal reinzuschauen, was für Art von Immobilien vermieten die denn. Und das ist tatsächlich sehr divers. Also es gibt 30%, die vermieten Einfamilienhäuser und auch Reihenhäuser. Man kann sich da vorstellen, das sind oftmals eben Vermieter, die vielleicht selber in diesen Häusern gewohnt haben und dann ausgezogen sind und vielleicht nicht verkaufen wollten. Vielleicht, weil die Kinder das irgendwann erben wollen oder vielleicht auch die Kinder irgendwann einziehen sollen. Also das sind quasi so typische Vermieter aus Zufall, wenn man so will. Ja, 20% vermieten auch Einliegerwohnungen. Ja, also das heißt, auch das ist durchaus ein Segment, das es gibt. Also so das Klassische, man hat irgendwann ausgebaut oder einen Teil abgetrennt und vermietet das dann. Aber die Mehrzahl ist tatsächlich, also 2/3 vermieten in Mehrfamilienhäuser. Ja, also Mehrfamilienhäuser sind auch hier tatsächlich das beherrschende Segment. Und da ist es so, dass es vor allen Dingen Gebäude ab 1994 sind. Ja, also ab 1994, also sicher, das sind auch nicht die jüngsten Gebäude, aber auch nicht die ältesten Gebäude. Und was eben sehr, sehr spannend ist, es ist vor allen Dingen eine Vermietung in überwiegend guten Lagen. Also das heißt, nur wenige vermieten in einfachen Lagen. Über 50% ist in guten oder in sehr guten Lagen. Und das zeigt eben auch, naja, die vermieten eben ganz anders. Und ich finde diesen Aspekt eben auch so wichtig, wenn wir uns über den Mietwohnungsmarkt unterhalten. Es ist ja in Deutschland tatsächlich so, dass der Mietwohnungsmarkt sehr groß ist. aber er ist im Verhältnis zu vielen anderen Ländern eben auch deutlich vielfältiger, weil wir eben nicht nur die typischen Wohnhochhäuser haben, die vermietet werden, sondern eben auch da die Einfamilienhäuser, die hochwertigen Wohnungen in guten Lagen. Und all das ist etwas, was man in anderen Ländern so eigentlich nicht findet. Ja, also das heißt, das ist tatsächlich sehr, sehr relevant. Und die meisten vermieten tatsächlich in Richtung Singles, Ehepaare oder manchmal auch Familien, aber vor allen Dingen Doppelverdiener eigentlich. Das ist so die typische Klientel für diese Vermieter. Und WGs sind zu 9% immerhin dabei, fand ich auch überraschend hoch fast. Aber ja, wie gesagt, das Typische sind eben Mehrfamilienhäuser in guten Lagen.
Könnte man also sagen, dass die Vermieter...
Und gute Ausstattung.
Ja, also... Die Infrastruktur, keine möblierten Wohnungen.
Wenig möblierte Wohnung, aber auch gute Ausstattung in dem Sinne, dass natürlich ein hochwertiges Bad, ist eine Küche vielleicht dabei, also Parkettboden, solche Sachen.
Genau, also könnte man sagen, dass die privaten Vermieter sozusagen in ihrem eigenen Umfeld vermieten. Lässt sich das ableiten oder ist das nicht so richtig herleitbar?
Ja, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster legen. Also wir können es jetzt nicht.
Lieber nicht.
Das wäre eigentlich eine interessante Frage, aber die Vermutung liegt nahe. Ne? Also ich habe gerade schon gesagt, gerade die jetzt Einfamilienhäuser, Reihenhäuser vermieten. Ich meine, ich erinnere mich, wir hatten auch mal eine Frage von einem Hörer, der sagte, ich habe mich darauf spezialisiert, ich kaufe Reihenhäuser und vermiete die. Das gibt es sicherlich auch. Aber ich denke, die meisten, die jetzt gerade ein Reihenhaus vermieten oder ein Einfamilienhaus vermieten, das sind Leute, die selber da drin gewohnt haben und vielleicht jetzt woanders hingezogen sind oder in ein besseres Haus gezogen sind. Ansonsten, das hört man schon immer wieder, es gibt diese Idee von vielen, natürlich, das macht auch Sinn, wenn ich alles selber mache, dass die Wohnung möglichst in der Nähe ist. Ja, also das ist tatsächlich schon auch an vielen Stellen nachweisbar. Weil ich, wenn ich mit dem Mieter etwas zu besprechen habe, habe ich keine langen Wege. Ich kann mich direkt selber drum kümmern, wenn mal was kaputt ist. All das sind natürlich Argumente, aber diese Nähe ist natürlich auch bedeutsam. Es ist natürlich auch ein anstrengend, ne, mitunter. Also es gibt ja so diese klassischen Fälle noch, großes Mehr- oder ein Mehrfamilienhaus und der Vermieter wohnt ganz oben und unten wohnen die Mieter. Das kann natürlich auch schon mal belastend sein. Je nachdem, wie es denn gerade aussieht. Also das muss man sich gut überlegen. Ne? Also viele sagen ja mittlerweile, naja, zieh lieber ein bisschen weiter weg, hab ein bisschen Abstand und überlass die Sachen lieber Verwaltern oder Ähnlichen. Aber klar, für diejenigen, die alles selber machen, macht es irgendwo auch Sinn, relativ nah dran zu sein.
Was uns nämlich zur nächsten Frage bringt, wenn man jetzt, du hattest das gesagt, also wenn man sagt, ich habe lieber jemanden aus meinem Umfeld, egal aus welchem Club, Häkeln, Kegeln oder Tennis oder Golf oder was auch immer, und ich kenne sozusagen denjenigen, der bei mir Mieter ist, dann ist natürlich eine Diskussion über Miethöhe, also sowas wie eine Mietanpassung, möglicherweise auch ein wenig delikat, weil... Weißt du doch, Lieselotte, dass es diesen Monat wirklich nicht so gut bei mir und nächste, also frag im halben Jahr nochmal und dann hintenrum, ja, weißt du schon, der Bernd, der ist wirklich ein Miethai und so. Und dann hast du es direkt im Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder im Verein oder Club oder ich weiß nicht was. Die Frage ist, wie gehen diese Vermieter denn bei Mietanpassungen vor? Wenn sie einen Verwalter haben, ist noch relativ einfach, dann ist sozusagen Mittelsmann dazwischen. Aber wenn sie selber den Draht haben und ja vielleicht sogar auch wünschen für das Vertrauen eines guten Mieters, dann ist das auf jeden Fall auch ein soziales Thema, oder?
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also wenn man das jetzt hier mal sieht, 43% haben die Miete auch nicht angepasst bei der Neuvermietung. Also das ist ja eigentlich so das Normale, ne, dass man bei der Neuvertragssituation dann auch die Miete wieder ein bisschen anpasst. Machen sie nicht. Und über 50% passen eben auch nicht an, wenn im Bestand. Ja, das heißt, die Mieten bleiben relativ, zumindest relativ lange eben eher gering oder werden nicht angepasst. Und Erklärung hast du natürlich schon geliefert, ja. Also wenn das wirklich über das private Netzwerk kommt oder der Mieter vielleicht sogar den Nachmieter gestellt hat und man davon ausgehen muss, die tauschen sich vielleicht aus, wie hoch war die Miete, dann hat man vielleicht so ein bisschen Beißhemmung, auch zu sagen, naja, ich passe das jetzt an. Ja? Oder wenn ich eben selber in dem Mehrfamilienhaus wohne und dann passe ich die Miete an, jeder zahlt mal jetzt 3-4% mehr, wird das vielleicht auch ein Spießrutenlauf durchs Haus. Ne? Also das hält sicherlich viele dann davon ab, auch die Miete tatsächlich zu erhöhen.
Braucht man einen Außenfahrstuhl.
Ja, genau. Ein Fallschirm oder naja, aber ne, also das ist, glaube ich, schon ein Thema und das ist auch immer wieder in den Diskussionen genannt. Naja, die Vermieter haben eben auch ein Interesse daran, ein gutes Verhältnis mit dem Mieter. Ja, das alles spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber mir wird doch zunehmend bewusst, dass das ganze Thema eben auch große Nachteile haben kann, wenn die Miete eben nicht angepasst wird und die Miete eben hier ja letztlich künstlich auch niedrig gehalten wird.
Das ist genau der Punkt. Also warum sind fehlende Mietanpassungen ein Problem? Darauf deutest du ja an, oder?
Genau.
Hin, oder?
Genau. Also das eine ist natürlich, gut, und da kann man sagen, ist ja für jeden selber relevant, aber natürlich ist es ein Renditenachteil, ja, also ein wesentlicher Teil der Rendite kommt eben über Mietsteigerungen. Wir sind in der Phase, wo die Wertsteigerungen vielleicht nicht mehr so automatisch stattfinden. Die Zinsen sind jetzt eher wieder ein bisschen höher, also das heißt, das kommt nicht alles über die Wertsteigerung. Insofern ist für die Rendite natürlich eine kontinuierliche Mietanpassung auch wichtig. Nun kann man sagen, okay, wer das halt nicht macht, der hat es vielleicht auch nicht nötig und ist dann so, okay. Aber es sind damit eben ja auch Probleme verbunden. Ein Thema, das hatten wir schon mal in einer Folge besprochen, dass damit oftmals dann auch rückläufige Instandhaltung und Sanierungsmaßnahmen einhergehen. Das heißt, ich habe dann vielleicht auch nicht die Einnahmen, um irgendwann wirklich zu sanieren und wirklich die notwendigen Modernisierungen durchzuführen. Das ist sicherlich ein Thema. Aber es ist eben auch so ein regulatorisches Thema. Wir kommen immer mehr in eine Welt, wo es auch später schwer ist, wieder aufzuholen, weil wir eben Kappungsgrenzen haben. Wir haben in einigen angespannten Märkten, darfst du maximal 15% in 4 Jahren erhöhen. So, und das heißt natürlich, wenn du über Jahre jetzt nicht erhöht hast und du verkaufst dann irgendwann die Immobilie oder gibst das an die nächste Generation weiter und die muss vielleicht dann wirklich sanieren und stellen fest, okay, das rechnet sich gar nicht. Die können gar nicht so schnell die Mieten dann auch aufholen, obwohl sie eben deutlich unter dem Marktniveau liegen. Also das ist sicherlich ein Problem. Und was auch ein großes Thema ist, das muss man sich einfach klar machen, diese niedrigen Mieten im Bestand, die führen einfach dazu, dass wir eine mangelnde Fluktuation im Markt haben. Ja, also wir haben eine Situation, wo wir feststellen, immer weniger Leute in den Großstädten ziehen um. Wir haben teilweise riesige Mietdifferenzen zwischen denjenigen, die lange im Mietvertrag sind und denjenigen, die kürzer sind. Gab vor kurzem eine spannende Auswertung, Top 7 Standorte, Durchschnittsmiete für diejenigen, die in den letzten 4 Jahren eingezogen sind, etwa 12,70 Euro. Diejenigen, die länger als 12 Jahre schon da leben, zahlen durchschnittlich 8,30 Euro, glaube ich. Ja, also rund 4 Euro Differenz. So, dann hast du aber auch noch diejenigen, die ja schon 20 oder 25 Jahren in den Wohnungen leben, die haben es dann teilweise für 6 Euro. Den Quadratmeter. Und das ist natürlich Wahnsinn. Das ist für diejenigen natürlich eigentlich auch wie so ein Asset. Ja, also ein langfristiger Mietvertrag, wo die Miete eben kaum angepasst worden ist. Das ist tatsächlich, letztlich auch ein Wertgegenstand. Ja, und deswegen sehen wir ja auch so lustige Entwicklungen, dass eben Mieter teilweise Untermietverträge abschließen, die Miete gar nicht mehr oder den Mietvertrag überhaupt nicht mehr kündigen wollen. Und all solche Entwicklungen und insofern muss man sagen, naja, die fehlende Mietanpassung ist nicht nur ein Renditeproblem für den Vermieter, sondern letztlich trägt es auch zu einem gesellschaftlichen Problem bei, dass eben einfach zu wenig Wohnungen auf den Markt kommen.
Wobei ich an dieser Stelle noch mal eine Lanze brechen möchte für Vermieter, die sagen, okay, ich erhöhe halt nicht. Das eigentliche Problem an dieser Stelle ist nicht die fehlende Erhöhung, das ist nur der Effekt aus der Regulierung für die Preisbildung, ne? Also, dass man irgendwie sagt, so, okay, ich habe halt den netten Onkel Hartmut und der möchte irgendwie nicht erhöhen, ist natürlich in Wahrheit ein eigentlich netter Charakterzug. Und wenn es dann aber mal sein muss, weil man saniert, kommt man nicht mehr hinterher. Das ist ein regulatorisches Problem. Und schöne Grüße nach Wien, da sehen wir sind über die Regulatorik genau auf dem entgegengesetzten Gleis in Bezug auf das, was der Gesetzgeber eigentlich erreichen will. Wir erreichen nämlich das Gegenteil. So, statt die Mieten zu dämpfen, haben wir zunehmend eine Fehlbelegungsquote. Wir haben zunehmend all das, was du gerade gesagt hast. Was für eine hirnverbrannte Nummer, dass irgendwie ein 20-jähriger Mietvertrag ein Asset ist. Und das sind ja Wiener Zustände fast, ne? Also insofern kann man
ja irgendwo schon, ne? Also natürlich, also der Punkt ist schon richtig, ne? Also es ist individuell nachvollziehbar, ne, dass du da eben Mieter hast, dem, wo du die Miete nicht anpassen möchtest, wo du vielleicht auch wirklich sagst, okay, da werde ich meiner sozialen Verantwortung gerecht oder ich kenne den halt wirklich gut, ja, aber mitunter über die Kappungsgrenzen bist du dann da gefangen, bist du im Lock-in. Ja,
und ja, verstehe ich. Aber das ist ja, weil du ja sagtest, irgendwie, da wäre sowas wie eine Verantwortung bei den Vermietern. So könnte man das ja heraushören. Man kann denen jetzt nicht auch noch, die haben ja schon Wohnraum zur Verfügung gestellt, die haben ihr eigenes Geld investiert. Jetzt kann man denen nicht auch noch sagen, im Übrigen, ihr müsst erhöhen, weil sonst werdet ihr eurer Verantwortung nicht gewusst. Natürlich wird das eurer Verantwortung nicht gerecht. Natürlich ist das inzwischen gesellschaftliches Problem, aber das ist ein regulatorisches Problem. Das ist kein Problem, was sozusagen die bösen Vermieter auslösen. Sondern wir haben jetzt hier bald einen Mietmarkt, der halt komplett vor sich hin darbt, weil er nicht mal mehr die Erhaltungs Rückstellung für die Erhaltungsinvestitionen erwirtschaftet. Kann man ja so mal.
Genau, man könnte es so sagen, in der aktuellen Regulierung ist der gutmütige Vermieter der dumme Vermieter.
Aus eigener Perspektive. Ja. Also der Gelackmeierte, möchte man ja sagen. Nicht oder der Dumme, so. Sondern der einen so. Der wird dann doppelt bestraft. Erstmal, weil ihm die Rendite entgeht, vielleicht aus sozialer Verantwortung und hinterher, weil er nicht mehr rankommt. Gut, ist ja wahrscheinlich dann hinterher auch ein Problem bei der Faktorbildung irgendwie, was die Preisfindung angeht. Wenn da eine zu geringe Mieter ist, weil selbst wenn der Vermieter wechselt, der Eigentümer, dann gibt's ja keinerlei Möglichkeiten, da den Mietvertrag anzupassen. Insofern, lass uns da mal schauen, was wäre denn deine Empfehlung an die Vermieter? Wie geht man damit um? Flächendeckend jetzt Verwalter oder?
Gut, Verwalter ist natürlich eine Möglichkeit, aber das möchte ja auch nicht jeder. Ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich ein Indexmietvertrag. Also das heißt, du sicherst zumindest deine reale Miete. Das heißt, eine Steigerung mit der Inflationsrate, das ist ja möglich. Interessanterweise, das machen gerade mal 13% der Vermieter. Dabei wäre es eigentlich mit das einfachste 10% nutzen eine Staffel. Ja, auch das ist gar nicht so viel. Also der überwiegende Teil der Vermieter nutzt tatsächlich die normale Mieterhöhung über die ortsübliche Vergleichsmiete, wo man aber einfach sagen muss, naja, der Mietspiegel ist eben auch nicht ganz einfach. Ja, es gibt da ja verschiedenste Bestrebungen, auch zu versuchen, dass es dann möglichst nicht so viel die Mieten steigen. Wir haben diese Diskussionen um verschiedene Klassen. Also von daher würde ich eigentlich Vermietern raten, vor allen Dingen die Indexmiete anzugehen. Das ist auch eine faire Lösung in meisten Fällen. Über einen langen Zeitraum sind die Löhne viel stärker gestiegen als die Verbraucherpreise und insofern stellt sich auch der Mieter damit besser, aber als Vermieter sichere ich mir damit eben zumindest mal eine reale Konstanz meiner Mieterträge.
Wie zufrieden ist ein Vermieter? Das ist ja eine interessante zusätzliche Information. Also jemand, der sagt, okay, ich verzichte ja ein bisschen auf Miete, ich werde dann hinterher auch noch vom Gesetzgeber gekniffen, der könnte ja den Eindruck haben, dass er komplett falsch investiert hat und vielleicht ist er total frustriert mit seinem Investment. Habt ihr das abgefragt? Habt ihr dazu irgendwelche Daten? Wisst ihr, ob die nochmal Vermieter werden würden oder würden die sagen, boah, wenn ich das gewusst hätte, erst Notar und dieser Kaufvertrag und die Bank nervt 100 und jetzt machen wir nicht nochmal. Also das mit dem Vermieter sein, bloß nicht. Lass mich bloß in Ruhe.
Also du hast schöne Ideen für die nächste Befragung. Ne? Also nochmal die Frage, wann würden sie nochmal Vermieter werden, find ich gut. Haben wir jetzt nicht gefragt. Wir haben gefragt, wie zufrieden sind sie denn als Vermieter? Und 70% immerhin sagen, sie sind sehr zufrieden. als Vermieter. Ja, also die überwiegende Zahl der Vermieter ist sehr, sehr wohlwollend. Da hat sich auch über die Jahre jetzt nicht viel getan. Das ist relativ konstant geblieben. Unzufrieden ist man aber mehrheitlich mit der Wohnungspolitik. Ja, also die wird als unzureichend angesehen. Da schneidet die Politik immer negativ ab. Das hat sich auch seit 2024 nicht deutlich verändert. Aber ich finde das eigentlich ein schönes Ergebnis, dass die meisten doch sagen, naja, also ich bin gerne Vermieter und ich fühle mich in meiner Rolle da noch wohl. Das finde ich schon auch ermutigend irgendwo.
Gab es nicht gerade letztens überhaupt so eine Befragung, irgendwie wie viel Vertrauen Menschen noch in die Politik haben oder aktuelle Politik? Das gab doch auch irgendwie so ein vernichtendes Urteil. Anyways, sie sind offensichtlich sehr, wobei ich musste ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir so ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis, auch über 60, Leute, die haben manchmal einen kleinen Elektrikerbetrieb oder der andere ist auch Handwerker, so die haben ein oder zwei Wohnungen und da wohnt auch Tante Erna drin, schon ihr ganzes Leben. Und ja, das ist irgendwie so ein anderer Umgang. Da ist es nicht so ein, ich erwarte jetzt Rendite und so, sondern es trägt sich alles, das ist fein, das ist was für meine Rente, das ist irgendwie ein weiteres Standbein. Also die sind irgendwie so ganz bodenständig, würden wir in Hamburg sagen. Wobei, naja. Nach dem Nein zu Europa werde ich mir das Hamburgisch abtrainieren und werde zukünftig anfangen zu, weiß ich auch nicht, einen bayerischen Dialekt oder ich werde irgendwie so NRW lang sprechen, so. Genau, peinlich. Diese Stadt ist peinlich. Manchmal ist es einfach sehr schwer erträglich, Hamburger zu sein. Gut, darum geht's nicht, aber die Vermieter sind zufrieden. Nun lass uns noch über was anderes auch aus der öffentlichen Berichterstattung mal streifen und zwar, es wird teilweise vom Exodus der privaten Vermieter gesprochen. Das heißt also von der Auswanderung der privaten Vermieter, was natürlich irgendwie schon schwierig ist, weil sie ja ihre Wohnungen nicht schultern können und mitnehmen. Aber hört sich nicht so an, als wenn sich das mit euren Ergebnissen deckt, oder?
Naja, also es gab eine Untersuchung oder eine Befragung von Haus und Grund und da kam raus, 60% würden ihre Immobilien verkaufen, wenn das so weitergeht. Ne? Also sind da eher unzufrieden. Ich glaube, das deckt sich schon mit der Politik und der Einschätzung. Ich glaube, was man einfach sehen muss, es sind ja viele Menschen hier, die wir befragt haben und das ist die typische Vermieterschaft, die haben über einen langen Zeitraum was aufgebaut. Und ich glaube, mit dem, was sie aufgebaut haben, sind sie eigentlich auch zufrieden. Ja? Aber man sieht natürlich auch, da kommt jetzt einiges zusammen. Da ist auf der einen Seite die Regulierungskeule, über die haben wir schon gesprochen, und auf der anderen Seite die Anforderung der energetischen Sanierung. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ne? Was
ist da alles auch eine Regulierungskeule.
Regulierungskeule, na klar, aber es fordert nochmal anders. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass ich eben gucken muss, wie gestalte ich die Miete, sondern ich muss dann eben auch kräftig sanieren. So, und ich glaube, dass...
Das hört sich so neutral an, wenn du das sagst. Das eine verbietet eine Einnahmensteigerung und das andere kostet jetzt auch noch Realinvestitionssummen. So. Also erst haben sie uns gedeckelt, was die Einnahmen angeht und jetzt sagen sie, und jetzt müsst ihr auch noch investieren. Nee, ist okay, aber wie hattest du das so schön gesagt? Naja. Es geht nicht nur um die Gestaltung der Einnahmenseite, sondern, ja, okay.
Ja, ich glaub tatsächlich, das Problem ist so der Generationenwechsel jetzt. Ne? Also der steht einfach bei vielen an. Und wenn man das dann mitbekommt, also entweder die Immobilien werden dann weiter vererbt oder vielleicht gibt's auch eine Schenkung schon. Ich glaube, dass sich viele Jüngere schon fragen, will ich das eigentlich machen? Ja, will ich das eigentlich in der Weise machen? Ich war jetzt vor kurzem bei Haus und Grund in Frankfurt und Frankfurt ist im Moment auch eine Stadt, die wirklich massiv, kann man sagen, gegen Vermieter vorgeht. Da schreibt das Wohnungsamt Mieter an, dass sie doch bitte ihre Miete überprüfen wollen, ob es nicht Mietwucher gibt. Ja, also da steckt natürlich auch schon die Anklage dahinter nach dem Motto, die Vermieter zocken euch alle ab und wehrt euch doch. Ne? Also und da muss man natürlich schon sagen, wenn ich dann jetzt so eine Immobilie, so ein Mehrfamilienhaus erbe und ich dann in so einem Umfeld bin, ob ich mir das wirklich antun will. Wenn ich dann auch noch weiß, ich muss kräftig investieren und ich muss mit diesen ganzen Regulierungen umgehen. Also ich glaube, das ist tatsächlich so das Thema. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da deutlich mehr Menschen gibt, die dann verkaufen werden. Das bedeutet aber natürlich auf der anderen Seite, dass diese wie habe ich es vorhin gesagt, die gutmütigen Vermieter aus dem Markt ausscheiden und natürlich dann mehr Profis im Markt sind, ne? Und die mitunter natürlich auch ihre Mietpotenziale dann auch besser nutzen, aber sich auch mehr rechtlich wappnen können. Ja? Und das ist eigentlich so auch wieder eigentlich genau das, was die Politik ja nicht erreichen will. Ja? Aber das ist eben eine Folge der Regulierung. Regulierung führt immer dazu, dass man größere Einheiten bilden muss, dass man mehr Kapazitäten schaffen muss für rechtliche Auseinandersetzungen. Und in die Richtung wirkt das Ganze. Ne? Und das ist eigentlich das Problem, dass man hier in diesen Markt, der eigentlich lange Zeit sehr gut funktioniert hat, stark eingreift. Und insofern, ja, drängt man da vielleicht eine Vermieterschicht raus, die man eigentlich gerne halten wollte.
Ist das wirklich wahr, dass die Frankfurter Verwaltung die Vermieter anschreibt?
Also so wurde es mir glaubhaft berichtet, ja.
Boah, damit, ich glaube, ich muss gleich kurz meditieren. Könnte ich platzen. Fast die Hälfte der Steuereinnahmen wird für Personal vom Staat ausgegeben und die gehen dann auch noch gegen diejenigen vor, die die Steuern erwirtschaften mit ganz privatem Risiko. Könnte ich platzen? Bin ich ganz unverhohlen. Jetzt direkt auch. Ich habe noch nicht mal mehr so genug Konstruktivität über für eine freundliche Frage. Platz ich. Das ist der Wahnsinn.
Gut, das ja, es ist wirklich verrückt, was da teilweise passiert. Ne?
Es ist also, nicht verrückt.
Und
es ist völlig daneben.
Aber das ist natürlich, ja, also in dem Umfeld, glaube ich, deswegen ist es schon richtig, also es deckt sich nicht hundertprozentig mit dem, was wir jetzt erhoben haben, weil wir es so auch nicht gefragt haben, muss man natürlich sagen, aber mit Blick auf diesen Generationenwechsel kommt da einfach vieles auf die Vermieter zu und es gibt sicherlich einige, die sagen, dann muss ich mir das nochmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Und dann, ich höre auch immer mal wieder bei Tagungen von vielen, die sagen, naja, komm, die Rendite ist vielleicht am Ende ein bisschen niedriger, aber ich verkaufe das ganze Zeug und stecke es in ETFs und habe doch deutlich weniger Arbeit. Ne?
Und wahrscheinlich sogar am Ende eine bessere Rendite, wenn man den Zeiteinsatz noch mitbewertet.
Gut, nach Steuern vielleicht nicht, aber klar, mit dem Zeiteinsatz und Ähnlichem, klar, das ist schon ein Thema. Ne? Also insofern muss man wirklich aufpassen, dass man, was man hier für ein Klima schafft. Ne? Und wie du sagst, es sind letztlich ja Dienstleister. Ja, sie stellen ein Gut zur Verfügung. Sie sorgen dafür, dass eben Wohnen möglich ist im Mietwohnungsmarkt. Und ja, insofern ist das hier in Gefahr. Ja? Die andere Entwicklung ist natürlich auch, man kann sich auch anderweitig professioneller aufstellen, indem eben es mehr Hausverwaltung gibt, die sich um die Themen kümmern. Ne? Das ist ja auch ein Trend, den man durchaus sehen kann. Es gibt ja viele Modelle mittlerweile, da hatten wir auch schon den einen oder anderen Vertreter, der eben quasi alles übernimmt für den Kapitalanleger. Und in die Richtung muss es vielleicht auch gehen, weil mit dieser Komplexität kommt man einfach nicht klar. Und dann muss man sich eben, selbst wenn man es alleine behalten möchte, aber zumindest Profis an die Seite stellen, damit man in diesem Förder- und vor allen Dingen Regulierungsdickicht dann auch klarkommt.
Ja, wobei, also zwei Kommentare dazu. Ich habe irgendwann mal eine Immobilie mitentwickelt, die da gab es eine Bürgerinitiative mitten im Herzen von Hamburg in dem ganz wahnsinnig hippen Ottensen. Und diese Bürgerinitiative stellte sich hinterher raus, wurde regelmäßig mit Informationen versorgt von der Bauprüferin, die für unseren Antrag zuständig war. Das war schon, ich dachte, das sei eine besondere Situation, aber wenn ich jetzt höre, dass es an anderen Stellen auch solche Fantasien gibt, finde ich nicht in Ordnung, völlig fehlgeleitet. Das andere ist, dass man jetzt sowas wie einen Verwalter erwägen muss, weil man schon mit der Komplexität des, also ich meine, was, wie hoch kann denn die Komplexität sein, eine Wohnung zu vermieten? Das ist einmal ein bisschen Arbeit, dann ist das Ding aufgesetzt und dann läuft das ja normalerweise. Wenn das klemmt, rufe ich einen Handwerker. Aber dass wir da mit der Regulatorik jetzt so weit fortgeschritten sind, dass selbst das notwendig wird, Ich schätze auch meinen Steuerberater, ne? Ist wirklich ein feiner Kerl, aber ich brauche ihn auch wirklich, weil ansonsten würde ich ständig irgendwo einen Kreuzverkehr machen oder ich weiß irgendwas nicht, was gerade wieder als Update gekommen ist oder. Das ja in Wahrheit ist das ja, das ist ja alles Regulatorik induzierte Renditehemmung. Das gut. Bevor ich jetzt weiter sauer werde und mir in den Kommentaren wieder vorgeworfen wird, ich würde ja nur versuchen, irgendwie die Folge auf Länge zu trimmen, hören wir es lieber mal auf.
Ach, okay, es gibt so viele, die lieben dich dafür.
Ja, die gibt's auch. Das stimmt. Aber in diesem Sinne, ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ich danke dir, Michael, für deine sehr konstruktiven, mit positiver Aussicht, weichgespülten und auch trotzdem grundkonstruktiven Haltung hier zu diesem Thema. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir nicht bearbeitet haben, dann schickt sie uns bitte gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes oder schick uns auch gerne auf X. Dürfen wir noch auf X sein? Wir sind noch auf X. Komm, auch ganz öffentlich. Wir haben sogar auch einen Instagram-Account.
Ich bin tatsächlich nicht mehr aktiv auf X, aber ist okay.
Okay.
Instagram und LinkedIn.
Man erreicht uns zur Not, schreibt meine WhatsApp, meine Handynummer ist sogar auch in den Shownotes, insofern irgendwie selbst das geht. Und es kostet dich gar nichts, würde uns aber wahnsinnig helfen, wenn ihr uns einfach liked, egal wo ihr uns hört. Und sonst springt auch gerne mal bei YouTube rein, dann können wir uns sogar sehen. Hallo. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.